Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Einen wunderschönen.
Wunderschönen guten Nachmittag. Du bist ja in der Auswahl der Uhrzeiten relativ abwechslungsreich unterwegs.
Ne? Ja genau, weil flexibel bist du, ich bin abwechslungsreich. Genau.
Ich bin flexibel wie eine Bahnschiene, sage ich immer.
Ja. Ja, ja da, genau. Nee, ein bisschen flexibler bist du schon.
Naja, gut.
Wobei, die muss ja mitarbeiten, die Bahnschiene, also von daher.
Ja, ja, und im Sommer und im Winter, da hat sie auch eine gewisse Bewegung in sich, mehr oder weniger.
Deswegen, die muss mitarbeiten.
Die muss mitarbeiten, ja. Was man nicht immer bei, nee, ich wollte jetzt nicht über die Deutsche Bahn sprechen. Nein, nein, ich unterlasse meine Aussage über das Personal der Deutschen Bahn. Nein, nein. Vielleicht werden sie ja irgendwann nochmal Werbepartner bei uns und dann möchte ich es mit ihnen nicht.
Werbepartner, die Deutsche Bahn.
Ja, mein Gott, warum nicht? Die Bahn kommt.
Ja, das ja, wenn sie nicht
irgendwann kommt. Irgendwann kommt sie. Aber wo wir gerade bei Werbepartner waren, das ist ein guter Übergang zum ersten kleinen Thema, hätte ich bald gesagt. Wir haben nämlich heute mal wieder einen Werbepartner an Bord. Das ist unser erster Werbepartner im Jahr 2025. Man höre und staune. Wir haben quasi die ersten Wochen des Jahres komplett kostenlos gearbeitet. Umsonst ja, nicht, aber
wir,
kostenlos.
Wir machen es doch nicht wegen dem Geld.
Ja. Manche Podcaster machen das schon. Wir nicht.
Ja, meinst du?
Ja, wenn ich höre, was andere so jammern, wie der Werbemarkt kaputt gegangen ist.
Ja, okay, es ist ja auch immer die Frage. Für mich ist es ja Hobby. Ja, von daher, wenn es, wie gesagt, wir haben ja auch Deutsche, wir haben ja auch Kollegen in der deutschen Podcast-Szene, die, deren, das ist ja quasi deren Beruf. Also wenn die, die merken das natürlich direkt am Portemonnaie.
Ja, ja also ich wiederhole mich ja. Für dich ist es ja Gott sei Dank nur ein Hobby, da du ja auch einen Brotjob hast. Aber für mich ist es so ein kleines Mini-Standbein, was durchaus teilweise schon mal dazu beiträgt, dass ich mir ein Töpfchen Margarine kaufen kann.
Das ist noch nicht mal Butter, ne?
Noch nicht mal Butter, nein. So weit sind wir noch nicht. Nein, nein.
Dabei sind doch die Butterpreise, glaube ich, gefallen, oder?
Ja, die haben sich minimal stabilisiert, aber.
Fleisch wäre doch jetzt gerade wieder so günstig geworden. Wobei ich das nicht verstehe, weil Fleisch ist eigentlich schon.
Ja,
auch mit den gestiegenen Preisen war das teilweise noch zu günstig, aber da mag wahrscheinlich der ein oder andere Hörer mir jetzt auch gerade hier so virtuell, sage ich schon, versuchen über den Äther eine Klatsche zu geben, ja.
Ja, ja, das die Schnitzel um die Ohren zu hauen, die nicht angebratenen Schnitzel rechts und links um die Ohren zu hauen, ja, ja. Nein, ich weiß nicht, ob jetzt Fleisch so günstig geworden ist, keine Ahnung, weil.
Ja, ich glaube, es ist halt wieder die Frage, wo kaufst du dann Fleisch? Weil da ging es primär, glaube ich, um Discounter, die halt jetzt gerade wieder Preise gesenkt haben und zwar anscheinend nicht unerheblich, aber da kaufe ich ja eher weniger Fleisch ein. Von daher, wie gesagt, hatte ich jetzt nur in den Nachrichten gelesen.
Ich wollte eben schon. Ich habe meinen Fleischkonsum drastisch reduziert in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren.
Ich habe die letzten Monate wieder mehr Fleisch gegessen. Wir hatten schon mal Zeiten oder letztes Jahr hatten wir einen langen Zeitraum, wo wir relativ wenig Fleisch gegessen haben. Das ist jetzt gerade wieder gestiegen. Meine Frau merkt es auch jetzt gesundheitlich und hat auch gesagt, sie will definitiv auf jeden Fall wieder reduzieren. Wobei ich sage, ja, dann mache ich halt mit. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ja, ich muss ja nicht, solange es schmeckt, ist mir ja egal, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Ja, oder Fleisch dazu ist oder nicht. Ich würde ungern komplett drauf verzichten. Weil mir dann doch das ein oder andere Stück Fleisch
ja,
so gut schmeckt.
Komplett ist kompliziert für mich, also für mich persönlich.
Aber
ja.
Man kann definitiv die Menge reduzieren.
Ja.
Und natürlich auch bei der Qualität oder auch bei der Art des Fleisches, ja, von was isst du da? Ja, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr drauf achten.
Genau.
Aber ansonsten.
Also wie gesagt,
ganz ungern.
Nein, also ich verfolge jetzt so ein bisschen das Thema, in Anführungsstrichen, Fleisch am Wochenende, unter der Woche fast null. Und wenn der Woche, dann sollte das Fleisch die Beilage sein und nicht das Gemüse. Also so ist es bei mir zumindest. Mm-hmm. Bei manchen, die
also
haben
kein Tomahawk
genau.
mit irgendwie drei Rosenkohlbällchen dazu, sondern
Umgekehrt, okay. Genau. Ja. Ein Haufen Rosenkohlbällchen und vielleicht nur so ein kleines Butterfly-Schnitzelchen oder so. Oder ein Schmetterlings-Schnitzelchen. Ne? Ja. So in aber der Art.
Da habe ich auch zuletzt ein sehr leckeres Gericht gesehen mit Lachs und Rosenkohl. Oder so eine nicht eine Bowl, sondern ein Reisgericht mit Lachs und Rosenkohl. Das sah auch sehr gut aus. Das habe ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen, jetzt auch demnächst mal zu kochen. Ne?
Ich werde morgen ein Chicory-Cordon Bleu machen.
Chicory.
Chicory, ja, genau.
Hickory.
Nee, das ist was anderes. Hickory, ja, Salz, ja, genau. Ist was anderes. Das ist was anderes. Nee, da ist zwar noch ein bisschen Kochschinken und Käse mit drin, aber Hauptbestandteil ist halt der Chicory. Es gibt so viel tolle vegetarische oder sogar vegane Gerichte. Das ist schon sehr interessant geworden, das Ganze.
Ja.
So viel zum Thema Kulinarik.
der auch kulinarische Podcast.
Nachdem der Herr Melzer ja eine Pause einlegt mit seinem Podcast.
Ah, müssen wir das übernehmen.
Müssen wir das jetzt übernehmen, zwangsläufig. Ja, ne?
Er hatte uns da nicht drum gebeten. Ne?
Ja, so ist es.
Könnt ihr das nicht bitte ab und zu mal einstreuen?
Kriegen wir denn eine Palette Eis von Herrn Melzer?
Wobei ich habe jetzt gerade gesehen, wie gesagt, das war jetzt ein Scherz, wir arbeiten da weder mit Herrn Melzer noch mit, wie heißt nochmal der Podcast-Produzent? Egal,
OMR.
Mit OMR noch mit dem Herrn Melzer oder auch nicht mit seiner Firma da zusammen, aber wo du es gerade ansprichst mit Eis, ich habe jetzt Werbung gesehen für das Bienenstich-Eis.
Von Herrn Melzer oder wie?
Ja. Und da habe ich gesagt, what the fuck, das muss ich unbedingt probieren.
Ja. Also
ich muss mal gucken, wo ich das hier kriege, dann muss ich mir das, weil Bienenstich ist ja so eine,
Es kommt bald noch ein besseres Eis raus, ein Kaiserschmarrn-Eis von Herrn Melzer.
Wow, auch geil.
Auch geil. Nein, kleiner Disclaimer, das heißt, wir arbeiten zwar nicht mit Herrn Melzer zusammen, das ist korrekt, aber ich habe schon mal ein Tasting-Package von Herrn Melzer bekommen. Nicht, dass da jetzt irgendwie Aussagen im Podcast hier entstehen, das muss ich sagen. Ja, du stehst ja auch nicht im Impressum drin, das ist das Problem. Ne?
Ja.
Kann ich gerne ins Impressum eintragen, aber ich glaube, wir haben ja leider in Deutschland eine Impressumspflicht, deswegen, egal. Aber alle Eissorten von Melzer und Fu sind hervorragend. Das ist Genau, das ist für mich das beste Industrieeis, was ich bisher je in meinem Leben gegessen habe. Und ich würde sogar sagen, es gibt ganz viele Eisdielen, die schlechtere Qualität abliefern als dieses Eis, was Herr Melzer auf den Markt gebracht hat. Sehr, sehr hervorragend. Sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von der Geschmacksqualität. Und vor allen Dingen, es ist auch das drin, was draufsteht. Also viele Marktbegleiter, die pumpen da ja unwahrscheinlich viel Luft rein und pusten das Volumen des Eises sehr stark auf.
Ja, da ist auch und wirklich, werben dann mit besonders cremig. Ne?
Genau, und das ist cremig, aber es ist auch kaum oder fast gar keine Luft drin. Das ist sehr gut. Gerade das Pistazieneis ist hervorragend. Ist meine Lieblingssorte.
Also ich habe da ja nicht so einen Überblick. Der macht auch Pistazieneis.
Ja. Und das ist super geil.
Also ein gutes Pistazieneis, da lasse ich ja auch alles.
Da sind vor allen Dingen auch richtige Pistazien drin und keine Aromastoffe.
Das werde ich nie vergessen. Ja. Ich war vor ein paar Jahren, sind wir mal durch, auch in einer größeren deutschen Stadt, durch eine Fußgängerzone gelaufen und auch an der Eisdiele hängen geblieben. Und ich so, Pistazieneis sieht gut aus. Wir machen Pistazien mit richtigen Pistazien und so, machen wir alles selbst, keine Öle oder sowas dran. Und ich so, da muss ich probieren. Und dann hat er sich noch entschuldigt, weil er da halt ein paar Cent dann mehr nimmt, die Kugel für das Pistazieneis, als für die anderen Sorten. Ja. Und ich so, ist alles okay, ja, wenn die Qualität stimmt, und die hat gestimmt, echt wirklich gut, dann bezahle ich doch da auch gerne ein paar Cent mehr, ja. Also gar kein Problem.
So ist es. Gut, also jetzt lass uns aber wirklich in die Sendung einsteigen.
Ja, wir hatten ja eigentlich so ein volles Programm, oder du hast ein volles Programm geplant.
Ja, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht. gerade wo die Sendung so voll ist, haben wir jetzt ja wieder so viel Off-Topic reingeschmissen. Das ist gar nicht gut für den Sendungsablauf. Ja, aber wir kürzen an der einen oder anderen Stelle. Schauen wir mal, wo wir kürzen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Lass uns noch mit einem ganz kurzen Thema oder einen ganz kurzen Nachtrag einwerfen zum Thema iPhone SE. mein persönliches Sorgenkind. Da gab es einen ganz tollen Satz im iFixit Review oder Teardown, es war ja kein Review. Da steht drinne, mehr oder weniger übersetzt, die magnetischen Grundstrukturen oder die magnetische Grundstruktur und die notwendigen Spulen für die kabellose oder für die kabellose Ladung sind im Gerät vorhanden oder verbaut. Das ist natürlich sehr mysteriös, sage ich jetzt mal, weil du hast ein Gerät, was im Prinzip zu 90% dazu geeignet ist, zumindest hardwaretechnisch, das Gerät über MagSafe aufzuladen und es wird halt nicht genutzt. Wenn es darum geht, Kosten zu sparen, warum verbaut Apple, wie gesagt, zu 90% die Hardware in dem Gerät und aktiviert es nicht oder bringt es dann nicht zur Vollendung? Das ist für mich...
Ja, da hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen drüber
gesprochen. Nee, aber, ne? Aber dass die Hardware schon verbaut ist, das hatte ich das hatte ich erst gestern gelesen. Das war halt sehr mysteriös, weil das hätte man sich dann sparen können.
Hätte man, ja. Wobei, ich fand eigentlich ganz interessant, diesen Reparaturscore, den iFixit da ja auch vergibt, waren bei dem 16e jetzt 7 von 10 Punkten.
Das ist sehr hoch.
Alle vorläufig, bis halt dann bekannt ist, welche Ersatzteile genau wie halt dann verfügbar sein werden, gerade halt für in dem Programm halt mit Selbstreparatur etc. Mhm. Aber 7 von 10
ist sehr hoch.
Fand ich schon ordentlich, ja.
Also für Apple-Verhältnis ist das
sehr hoch. Also ist noch Luft nach oben, aber da sieht man auch, dass Apple halt dran arbeitet, die Geräte dann doch ein bisschen reparaturfreundlicher zu machen. Wobei, man muss ja auch sagen, da steckt ja, wie gesagt, das ist ja nicht für die Leute, die das unbedingt selbst reparieren wollen, denen kommt das entgegen. Ich denke mal, der Großteil daran ist einfach, das Recyceln einfacher zu machen.
Das wird einer der Hauptgründe sein, klar. Ja. Aber wie gesagt, halt so ich meine, iFixit hat ja einen sehr hohen Maßstab und sie sind ja sehr kritisch, was das anlangt. Und deswegen ist 7 schon sehr hoch.
Ist ordentlich für das Ding, ja.
Absolut.
Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Ja.
Gut, aber lass uns das 16e jetzt nicht noch weiter thematisieren. Ich glaube, da haben wir, oder ich zumindest, meinen Unmut in den letzten Sendungen zu Genüge ausgeschüttet sozusagen. Das muss jetzt nicht noch weiter sein. Mir wurde ja sogar iPhone 16e-Bashing unterstellt. Nee, ich bin halt kritisch und ich sehe jetzt nicht alles so mit der rosaroten Brille, wie es vielleicht einige marktbegleitende Medien tun. Ne? Sagen wir es mal so. Okay. Also, es lag ja was in der Luft sozusagen in der letzten Woche. Tim Cook hat es auf X so ein bisschen geteasert. Das scheint jetzt wohl der Weg zu sein, den Apple gehen möchte. Mhm. Ich finde es ein wenig, das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, wie alles, was ich in diesem Podcast sage, ein wenig kritisch, oder ich sehe es ein wenig kritisch, dass man heutzutage, oder dass gerade Apple heutzutage noch auf X unterwegs, also X unterwegs ist.
Ja, bevor Alan Apple verklagt.
Ja, nein, es ist, weiß ich nicht, ob das die richtige Plattform ist, wo man da solche Statements abgibt oder wo man da solche Teaser abgibt. Ich sehe das persönlich kritisch. Hat so ein Geschmäckle. Okay, das mein Statement.
Momentan hat alles, was aus den USA kommt, ein Geschmäckle.
Ja, alles würde ich jetzt nicht sagen, aber vieles. Ja? Vieles, vieles.
Oder sagen wir alles politisch.
Alles politische, aber das da ist ja quasi, quasi im Moment alles irgendwo politisch gefärbt, weil der Donald hat ja überall seine kleinen Wurstfingerchen drin. Aber okay. Lass uns lieber über das neue iPad sprechen, was Sie vorgestellt haben. Das neue iPad Air mit M3-Chip. Und das war ja eigentlich so ein wenig anders vorhergesagt. Nämlich im Januar hatte Mr. Gurman noch gesagt, nein, das wird gleich ein M4 bekommen. Wir überspringen den M3 und da kommt gleich ein M4 rein. Scheinbar hat Apple gut vorproduziert und hat genügend M3-Chips auf Lager und kann die dementsprechend noch verarbeiten. Ja. Wie auch immer, das sehe ich jetzt mit dem M3-Chip diesbezüglich nicht so kritisch. Ist okay, ist ein Upgrade. Und nach meiner Meinung, jeder oder jede, die ein M2-Gerät hat, die müssen sich jetzt darüber keine Gedanken machen, abzugraden nach meiner Meinung. Ist keine Panik, sagen wir es mal so. Das 11 Zoll geht bei 699 los, das 13 Zoll bei 949 Euro. Ich glaube, da sind wir preislich gleich geblieben. Ansonsten hat sich das Gerät nicht verändert. Gleicher Formfaktor, gleiches Design, logischerweise. Da müssen wir jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Es gibt aber ein neues Magic Keyboard. Das hat ein größeres Trackpad bekommen, hat eine Funktionsreihe oben drüber bekommen oder Funktionstasten oben drüber bekommen. Gibt es ausschließlich in weiß. Okay. Die Pro Magic Trackpads, Pods wollte ich schon sagen, Trackpods, auch ein toller Name. Keyboards, die gibt es ja in schwarz und in weiß. Dieses Gerät gibt es nur in weiß. Wir haben keine Aluminium-Oberseite oder keine Metall-Oberseite. Das ist durchgehend Kunststoff, kann ich mit leben. Kostet 11 Zoll, in der 11 Zoll Größe 3,29, in der 13 Zoll Größe 3,49. Wir haben eine Abwärtskompatibilität zu den alten iPad Air-Geräten. Ich glaube, bis zur vierten Generation runter. Das ist schon mal positiv. Aber es wird jetzt nicht unübersichtlicher, dadurch, dass es das Gerät jetzt auch noch gibt. Und es schafft jetzt nicht mehr Transparenz, sagen wir es mal so. Das übliche iPad-Problem.
Ja, ja, vor allem finde ich die Preise nach wie vor etwas daneben.
Obwohl sie sind sogar etwas günstiger geworden. Wie viel günstiger, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das heute nur gelesen. Sind günstiger geworden als die Vorgängermodelle, also die Vorgänger-Keyboards. Aber trotzdem finde ich 3,29 schon sportlich. Ne? Obwohl, wenn man sich High-End Logitech-Keyboards anschaut, sind die gar nicht so weit davon entfernt. Die haben die Preise auch in den letzten Jahren nach oben korrigiert.
Ja, aber muss man es auch verschenken, wenn Apple schon so eine Vorgabe hat? Ja, das ist ja die andere Frage. Ja. So viel Wettbewerb gibt es da ja dann doch nicht, ja, dass du da gezwungen bist, irgendwie wesentlich günstiger halt anzubieten.
Ja, es ist.
Aber wie gesagt, ich finde die Preise schon sehr sportlich. Also für
da kriegt man bald ein iPad, kriegt man bald ein Standard-iPad für. Ja, ist so.
Ja, da kommen wir ja auch gleich dazu. Ja, genau. Ja, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber.
Ich auch nicht, aber da kommen wir auch noch dazu. Gut, ja, wir auch schon beim nächsten iPad sind quasi. Genau. Das steht nämlich genau an der nächsten Stelle. Das iPad der 11. Generation hat jetzt einen A16-Chip bekommen. Da wurde ja auch spekuliert, es wird mindestens ein A17 Pro bekommen. Hat sich der Herr Görman auch nochmal im Januar zu geäußert. Und das war ja auch unsere Prognose, dass da kein A16 reinkommt, dass da was reinkommt, was auch Apple Intelligence
unterstützt. Genau, das ist es, ja.
Also ich war auch bis zu der Vorstellung davon überzeugt, dass Apple kein Gerät mehr auf den Markt bringt.
Kein neues mehr ohne.
Genau, was nicht Apple Intelligence unterstützt. Und das ist so nach meiner Meinung zum aktuellen oder generell ein absoluter Dealbreaker für das Gerät. Also meine persönliche Meinung, ich habe auch andere Stimmen gehört und gelesen, die gesagt haben, ja, das ist ja vollkommen okay, bis Apple Intelligence erstmal Traktion richtig im Markt bekommt und eine größere Bedeutung bekommt, da ist das sowieso schon wieder veraltet, da gibt's schon wieder die nächste Generation. Ja, aber die Dinger werden ja auch viel länger genutzt.
Ich wollte es gerade sagen.
So, auch wenn es nur ein Standard-iPad ist. Also ich weiß es nicht. Also ich habe da echt ein Problem mit, dass die jetzt ein neues Gerät rausgebracht haben ohne Apple Intelligence.
Wir hatten ja vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Ich kann es verstehen, wie gesagt, wenn es halt in den EDU-Bereich geht. Ich kann es verstehen, wenn das irgendwo halt im Corporate-Umfeld irgendwo, wie auch immer benutzt wird, ja, dass du da irgendwo im Bulk kaufst und dann entsprechend dann nochmal die Möglichkeiten hast, alleine schon aufgrund vom Prozessor da ein bisschen an dem Preis noch nach unten ein bisschen schrauben zu können, beziehungsweise du sagst ja, die Kunden brauchen oder begrüßen es, wenn diese Funktion nicht da ist. Was brauche ich zum Beispiel an Point of Sale, iPad Terminal, Apple Intelligence? Ja, da ist kein Bedarf da. Das geht schon. Aber das Ding ist ja nicht nur dafür oder exklusiv für den Edu-Bereich sowas, wie wir ja früher auch schon Geräte hatten, die exklusiv für den Edu-Bereich waren. Das ist ja eins, was auch für unser eins im Handel ganz normal zu kaufen ist.
Genau.
Und da ein, wie gesagt, wäre das letztes Jahr rausgekommen, okay. Aber auch hier, ja, werden wir demnächst Apple Intelligence haben. Die Frage, klar, Features ist immer die andere Frage. Und da jetzt heute ein neues Gerät bringen, was die Funktion nicht unterstützt, okay, da kannst du auch wieder sagen, ja, das ist unser Einstiegs-iPad, ja, das kostet nur 400, ja, beziehungsweise 3,99. Da fehlt halt das Feature, ja, wie beim 16e. Apple Magic, wollte ich schon sagen, MagSafe weggelassen haben, haben wir halt hier keine Apple Intelligence drin. Wobei man da auch über die Features nochmal diskutieren kann, inwieweit ja ist das eine wichtiger als das andere. Und da würde ich sagen, heute, gerade auf so ein Key-Feature, wie es Apple ja wirbt weltweit,
ja,
mit Apple Intelligence, da halt keinen Support drin zu haben, schwierig.
So ist es. Also Apple bewirbt ja softwaretechnisch oder bewirbt ja Apple Intelligence als Markenkern oder eines der Markenkerne in der Software. Und wie gesagt, auch wenn es noch dauern wird, bis das alles, aber das Gerät wird ja auch länger benutzt.
Ja, ja, ja. Also ich kaufe mir nicht jedes Jahr ein iPad, ja. Auch kein iPad 11 oder beziehungsweise das iPad, ja.
Und gerade die Leute, die wahrscheinlich preisbewusst unterwegs sein wollen oder sogar müssen, die sich halt so ein Standard-iPad kaufen, die kaufen erst recht nicht jedes Jahr ein neues iPad. Die wollen länger was davon haben. Und es bietet, und es gibt es ja auch her letztendlich, das Gerät. Naja, also ein positives hat das Ganze, das Gerät fängt jetzt mit 128 GB an, vorher waren es 64 GB, immerhin, und kostet 399 Euro. Okay. Hätte es, wie gesagt, Apple Intelligence, wäre das ein No-Brainer, wäre das ein absolut rundes Produkt. Das ist für mich persönlich ein absoluter Dealbreaker, das Ganze. Okay. Ich glaube, unser Statement ist klar und wir sind uns da beide diesbezüglich einig, ne?
Ja.
Also können wir zum nächsten Produkt gehen. Da ist ach so, doch, ich wollte gerade sagen, da ist noch irgendein alter Artikel reingekommen. Nein, den habe ich extra noch mit reingenommen. Da geht es nochmal um das C1-Modem. Da gab es ja so viele relativ hemdsärmelige Performance-Berichte oder Reviews über die Performance oder Benchmarks über die Performances der Chips in den verschiedenen Netzen. Und da gibt es aber einen YouTuber, der wirklich ein extrem ausgearbeitetes und nach meiner Meinung das beste Review gemacht hat, was es diesbezüglich derzeit gibt, um das C1-Modem herum sozusagen oder wenn es um die Geschwindigkeit geht. Der hat nämlich auch ein Labor und hat ein sehr großes Szenario aufgebaut und ein sehr großes Simulationsszenario aufgebaut, wo er wirklich das Modem auf Herz und Nieren testen kann. Und dazu verlinken wir ein Video in den Shownotes. Das ist sehr lang, aber sehr sehenswert und da wird das Ding wirklich auf links gedreht. Und letztendlich sieht es so aus, dass es doch durchaus vergleichbar ist mit dem Qualcomm-Modem und auch im Thema Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit dem Qualcomm-Modem um nichts nachsteht. Das kann man so als Quintessenz schon mal vorne vorwegnehmen. Aber es lohnt sich trotzdem, sich dieses Video nochmal genauer anzuschauen, weil das setzt nach meiner Meinung neue Maßstäbe im Bereich Benchmarking und wie er das Ganze angeht. Da, das nur so als kleinen Tipp. So, und jetzt kommen wir zum MacBook Air, was Sie da noch vorgestellt haben. Das ging ja dann Schlag auf Schlag. Naja, gut, da gibt es auch keine großartigen Erneuerungen. Es gibt das Gerät jetzt halt mit M4. Das war ja auch vorher gesagt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ding maximal mit 32 GB RAM zu betreiben. Jetzt wird das Gerät auch langsam für mich interessant. ja, das ist jetzt auch die Speichergröße, die ich in meinem MacBook Pro habe und für den mobilen Einsatz für mich so als den Sweet Spot es hat sich für mich halt herauskristallisiert, dass das so die optimale mobile Arbeitsspeichergröße ist für mich. Und wir haben jetzt aber die Möglichkeit noch zwei 6K-Displays mit offenem Displaydeckel zu betreiben. Das war ja vorher nicht möglich. Das heißt, wir mussten das Gerät zugeklappt betreiben. Und somit haben wir jetzt halt, wie gesagt, die Möglichkeit, drei Bildschirme gleichzeitig aktiv zu betreiben. Gott sei Dank gibt es einige Leute, die sich darüber freuen. Es gibt eine neue Farbe, Himmelblau. Ja, hat mich jetzt nicht so abgeholt, weil das ist wieder so ein Pastellton, wo man wieder erst auf dem zweiten Blick sieht, ist das jetzt Silber oder ist das jetzt Blau? Das ist alles so wischiwaschi, so nicht Fisch, nicht Fleisch. Hat mich nicht abgeholt. Was ich mir wünschen würde, so ein richtig knalliges Rot, also Product Red, so was richtig Kräftiges, wo man halt auch mal einen Mut hat zur Farbe. Aber das ist alles so, ja, gefällt mir nicht. Dieses passt einfach mal.
Ich finde das Blau, ja, Himmelblau nennen sie es ja, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall besser als Polarstern.
Diese Champagnerfarbe. Hast du das schon mal im Original gesehen, das Polarstern?
Ja.
Gefällt mir im Original.
Also das Himmelblau natürlich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber von den Bildern her, ja. Wie gesagt, finde ich das Blau eigentlich schöner.
Ja, aber ich prognostiziere mal voraus, dass man erst auf dem zweiten oder dritten Blick sehen wird, dass da irgendwo so ein Blaustich mit drin ist. Mhm. Auf den ersten Blick wird es eher so silbern.
Ja, das ist wahrscheinlich wieder die Frage, wie das halt von der vom Lichteinfall dann.
Ja. Ist richtig. Aber wie gesagt, ich würde mir mehr Mut bei der Farbgestaltung wünschen. Also mal was richtig Kräftiges. Ja. Selbst das Schwarz ist ja nicht richtig schwarz, was sie haben. Das da ginge auch mehr. Also ein richtiges Venta Black, so richtig kräftig.
Gerade, ja, das Schwarz ist schwarz.
Genau. Ja, das wäre doch mal ein Statement. Aber nicht so wischiwaschi da. Gut, es ist aber 100 Euro günstiger geworden. Das ist ein gutes Zeichen. Gerade bei dem Produkt hätte ich nicht gedacht, dass Apple das irgendwie preislich reduziert.
Das ist ja so ein Wunsch oder so eine Idee, die wir ja eigentlich schon länger haben, weil das ja im Prinzip auch die Entwicklung bei den ersten MacBook Airs war. Die sind ja mit den Generationen günstiger geworden, bis wir dann einen Preis hatten, wo man gesagt hat, hier, ey, das ist, also was du da kriegst für das Geld. Und da sind wir ja mittlerweile eigentlich auch wieder bei dem 13er in der Region angekommen, wo du sagen kannst, da kann man im Prinzip bedenkenlos zugreifen. Das kann man auch gerade mit dem Preis durchaus empfehlen. Aber ja, doch. Die Frage ist halt, wie schnell wird dieser Rabatt, oder was heißt Rabatt, aber dieser günstigere Preis eventuell demnächst von irgendwelchen Zöllen wieder aufgefressen?
Das ist eine andere Geschichte, ja. Das ist aber auch unberechenbar, weil der Herr Trump, der ist ja sehr erratisch.
Ja, beziehungsweise wie wir halt dann wieder auf irgendwas reagieren. Ja, ja.
Heute so, morgen so, das kann sich ja alles sehr schnell ändern. Das zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, da kann schon wieder irgendwas passiert sein, was wir nicht berücksichtigen
hatte können. Er jetzt Kanada nicht gedroht mit bis zu 50% Zöllen?
Keine Ahnung, ich
und weiß es Mexiko nicht. Ist doch, glaube ich, jetzt nochmal davongekommen mit Zöllen und ach, das ändert sich von Tag
zu
Tag.
Schaue einmal am Tag Nachrichten oder nee, zweimal. Morgens höre ich Nachrichten Deutschlandfunk Kultur. Relativ ausgiebige Nachrichten sind das. Und abends die Tagesthemen. Mehr nicht. Zwischendrin versuche ich das zu vermeiden. Das bringt nichts. Also das zieht mich nur so runter, dass das bringt nichts mehr. Für mich nicht mehr.
Ja, vor allem es wird ja jeden Tag irgendwie gefühlt schlimmer. Ja.
Und sollte die Nachricht so extrem wichtig sein, wird sie mich schon irgendwie erreichen. Also zwischendrin, zwischen morgens und abends. Sollte da irgendwas ganz Wichtiges passieren, wird die Nachricht mich schon irgendwie erreichen. Und sei es durch eine WhatsApp-Nachricht von irgendjemandem im Bekanntenkreis etc., der das für wichtig findet, das der Welt mitzuteilen. Zum Beispiel. Gut. Also ein solider Speedbump für das Gerät, nichts, worüber uns wir jetzt in irgendeiner Weise negativ oder extrem positiv äußern müssten. Ein solides Upgrade, würde ich sagen.
Wie gesagt, das mit dem günstiger, das hat mich halt überrascht. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet.
Hätte nicht Not getan.
Gerade in der aktuellen Situation. Nee, da sieht man aber, dass Apple, ich weiß jetzt nicht, ob sie vorausschauend schon was getan haben, damit es in Zukunft weniger wehtut. Ob sie, wie gesagt, einfach in der Lage waren, ohne auf Marge zu verzichten, halt den Preis nach unten zu bringen.
Möglich. Keine Ahnung.
Mir ist es recht, weil ein 100er günstiger ist immer nice.
Ja.
Mal gucken, was es dann halt draußen, wie heißt es immer so schön, beim Straßenpreis, ja, was
genau.
Es da noch für Auswirkungen haben kann. Aber ja, nice. Nimmt man gerne mit, ja.
Ja.
Gleich mal 10 Stück bestellt, ne?
Naja, wenn man es braucht.
Warum denn Tausender gespart? Hallo?
Am meisten sparst du, wenn du gar nichts kaufst.
Genau, ja.
Gut. Kommen wir, ich würde sagen, zum Highlight der Woche, würde ich sagen. Weil der Mac Studio stand eigentlich so nicht auf der Liste der vorhergesagten Produkte. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir ihn jetzt gesehen haben. Das war eigentlich ein bisschen später vorhergesagt, das Produkt oder das Produkt-Upgrade oder Update. Und das stiftet auch ein wenig Verwirrung, weil wir da jetzt so eine Prozessorsituation haben, die jetzt nicht unbedingt für jeden auf den ersten Blick transparent ist oder einleuchtend ist. Und ich habe mich auch gewundert, warum, aber das wird sich dann wohl hoffentlich noch im Laufe der heutigen Sendung klären. Oder wir haben da so einen kleinen Einblick, warum Apple da jetzt so zweigleisig gefahren ist. Sie haben einmal einen M4 Max als Basisversion, so weit, so gut. Das kennen wir ja schon. Und jetzt kommt es. Einmal einen M3 Ultra. Den M3 Ultra kennen wir so nicht. Wir kennen den M3-Chip, aber der Ultra ist komplett neu in Anführungsstrichen. Das sind quasi zwei M3 Max zusammengekoppelt. Das Prinzip kennen wir ja, gibt es beim M2 auch. Aber die logische Reihenfolge oder nicht die Reihenfolge wäre gewesen, wir machen da jetzt einen M4 Ultra rein, wenn wir schon den M4 Max drin haben. Ja, aber das hat es nicht gegeben. Schade. Apple bewirbt es 3-mal schneller als ein M1 Ultra, 1,5-mal schneller als ein M2 Ultra. Ja, in der Maximalversion haben wir 32 CPU-Kerne und 80 GPU-Kerne, 32 Neural Engine-Kerne. Und jetzt kommt das, was mich am meisten beeindruckt hat und ich als Arbeitsspeicherfetischist hat da schon feuchtes Höschen bekommen, maximal 512 GB RAM. Und das ist natürlich für alle diejenigen interessant, die zum Beispiel eine KI lokal laufen lassen wollen, weil eine lokal installierte KI braucht richtig, richtig, richtig viel Arbeitsspeicher. Da kann man nie von genug haben. Ja, durchaus interessant. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, maximal 16 Terabyte SSD-Speicher zu verbauen. Und Thunderbolt 5 ist an Bord. Interessant ist, dass sie trotz alledem den M3 Ultra mit Thunderbolt 5 realisiert haben. Was ja so eigentlich nicht angedacht war.
Mhm.
Interessant. Das ist auch der Punkt, wo ich so ein bisschen schon innerlich gerechnet habe, ob ich nicht upgrade. Also nicht auf die Ultra-Version, sondern auf ein M4 Max in irgendeiner Konfiguration. Aber am nächsten Tag habe ich das dann versucht, mir wieder auszureden sozusagen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den alle anderen Kollegen auch immer machen. Die Maximalversion, die maximal ausgespeckte Version kostet 17.624 Euro. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, ich bin der Meinung, dass die wenigsten Kunden den maximal ausspecken, was den SSD-Speicher beanlangt. Gerade wenn man Thunderbolt 5 an Bord hat, kann man sehr schöne externe SSD-Lösungen an das Gerät anschließen, RAID-Lösungen anschließen und man ist nicht unbedingt auf die interne 16 Terabyte große SSD angewiesen, die zwar noch ein Hauch schneller ist, aber wenn man sich den Preis anschaut, kann man sich das, denke ich, auch verkneifen. Ist meine
Meinung. Ja, vor allem, was man da an externen Lösungen alles
ja, kriegt für das sag Geld. Ich ja. Ja. Ja, und was für Kapazitäten man dann bekommen würde. Also, und gerade ist ja eine stationäre Lösung. Ob da jetzt noch so ein kleines Kästchen daneben steht, ist nach meiner Meinung uninteressant.
Genau. Es ist ja ein Desktop, also von daher.
Genau. Also von daher muss man diese 17.624 Euro etwas relativer betrachten, finde ich. Und wenn man sich anschaut, was bis vor ein paar Jahren noch ein Intel Mac Pro gekostet hat in der größten Ausbaustufe, sind diese 17.000 Euro schon relativ günstig, in Anführungsstrichen, im direkten Vergleich zu der Intel-Maschine.
Also dazu günstig, also.
Ja, was du da an Leistung bekommst, ist schon enorm, ne?
Ja, klar. Das auf jeden Fall. Du kriegst ja ordentlich Leistung, du kriegst auch ordentlich Speicher und SSD. Aber zu dem Preis. Sorry.
Ich habe ja gesagt, im direkten Vergleich zu dem alten Intel Mac Pro, weil der hat ja ausgespeckt um die 60.000 Euro gekostet.
Ja, aber da ging ja auch noch ein bisschen mehr an RAM rein.
Ja, aber 1,5 Terabyte RAM, das stimmt, ja.
Und wenn du mal überlegst, was du für 17.000 Euro alles bekommen kannst.
Da kriegst du einen Kleinwagen für.
Nicht nur einen Kleinwagen.
Kommt drauf an, wie du Kleinwagen definierst. Das ist,
oder welche Marke hat du halt.
Genau.
Weil guck mal, was du bei Dacia für das Geld schon kriegst. Ja.
Da kriegst du einiges für.
Ja. Okay, da mag auch wieder, manch einer sagt ja dann auch wieder, das verkneife ich mir jetzt mal. Ich bin da ja etwas, oder ich sehe das ja etwas anders auch. Dacia baut mittlerweile auch keine schlechten Autos. Ja.
Die haben sich stark verbessert. Stark verbessert. Absolut.
Also was man sagen muss, klar, wenn du dich da reinsetzt und mit dem Ding mal fährst oder so, der kann schon laut werden. Gerade lauter als Vergleich oder als andere Autos, die halt besser gedämmt sind oder so. Aber irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Und wenn man überlegt, wie viel Auto man da bekommen kann, zu welchem Preis.
So ist es.
Die andere Frage ist wieder die ADAC-Pannenstatistik und ja, okay, kann man auch gucken, aber ich habe ja keinen Dacia, aber man bezahlt bei Dacia auch keine Mercedes-Preise, was den Service und den Unterhalt betrifft. Also von daher, das ist ja immer so eine Abwägung dann, ja. Und wie gesagt, ich finde, man kriegt da mittlerweile gerade die aktuellen Modelle, okay, da sind auch teilweise, gerade der Duster ist ja aufgeschlagen jetzt gerade, glaube ich, mit dem neuen Modell auch etwas teurer geworden. Aber man kriegt da ordentlich Auto für einen vernünftigen Preis, sage ich jetzt mal.
So ist es, ja. Gut.
Ja. Wo wir jetzt gerade bei Autos sind, kleine Exkurs noch, was sagst du zu der VW-Vorstellung? Vom ID1?
Du meinst den Everyone, meinst du?
Everyone war es, genau. Nicht Everybody, Everyone.
Everybody. Jetzt habe ich einen Titel von DJ Bobo im Kopf. Aber egal, das war eine andere Baustelle. Soll ich das Gesamtkonzept bewerten oder soll ich nur das bewerten, was ich sehr gut finde an dem Fahrzeug?
Nee, das Auto an sich, alle gesamt.
Also, ich finde, VW findet wieder zu ihrer traditionellen Designsprache zurück. Die gefällt mir sehr gut, die Designsprache. Man erkennt Zitate aus alten VW-Modellen, speziell die Lampen vorne. Die erinnern mich stark an ältere Modelle oder an die alte, in Anführungsstrichen alte Designsprache, die neu belebt worden ist. Man hat so eine Retrospektive in die Vergangenheit. Und man hat gesagt, alte Designelemente in die Gegenwart hineingeholt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich als VW-Fan finde das sehr, sehr gut. Besser als die aktuellen ID-Modelle. Die gefallen mir vom Design nur sehr eingeschränkt oder sehr wenige ID-Modelle gefallen mir gut. Das ist ein Design, was mir hervorragend gefällt. Gerade, wie gesagt, die Lampen und gerade auch die Seitenansicht.
Ja, hat mich auch positiv überrascht, ja.
Ja, nicht zu übertrieben, weil wenn du dir die ganzen aktuellen Modelle anschaust, dann hast du ja vorne teilweise nur so Schlitze als Lampen. Das ist jetzt wieder eine richtige, in Anführungsstrichen ein richtiges Auto. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist schwer zu beschreiben, aber was mich eigentlich mehr an das VW-Design erinnert. Altes VW-Design neu interpretiert. Also gefällt mir sehr, sehr gut. 80, ich habe gelesen, zwischen 80% und 90% von dieser Studie werden auch dann in das Serienmodell übernommen. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Die Türgriffe werden wir jetzt ja so nicht sehen, dass die versenkbar sind. Das werden wieder aufgesetzte Türgriffe sein. Kann ich auch mitleben. Wird wahrscheinlich sogar noch besser aussehen als diese komplett versenkten Türgriffe. Das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Ist natürlich vom CW-Wert natürlich interessanter, wenn man komplett versenkbare Türgriffe hat. Aber ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Die Software soll ja komplett überarbeitet sein.
Ja. Ja, Rivian.
Wird man dann auch sehen, wie es dann final aussieht. Ich finde das Konzept gut.
Ich bin mal gespannt, welche Features sie alle als VW mit in die Rivian-Software bringen, weil Rivian an sich hat ja keine CarPlay und Android Auto unterstützt. Nee, wie nennst du es nochmal? Android Auto?
Ich glaube Auto, ja.
Oder ist Android Auto die Plattform für ins Auto?
Ich weiß es nicht, kommt auch mal durcheinander.
Ah, ja. Auf jeden Fall unterstützt die ja nicht die zwei Systeme, ja. Mhm. Die machen ihr eigenes Hübschen. Deswegen bin ich da mal gespannt, was VW draus macht, ob die eine CarPlay-Integration bringen werden oder ob sie eins zu eins die Rivian-Software quasi übernehmen und dann halt nur für sich als VW anpassen. Das ist so mit eigentlich das, was ich mir anhand von der Software jetzt so Gedanken mache. Ansonsten die Rivian-Software mit dem, was man bis jetzt so online gesehen hat, fand ich die eigentlich schon sehr vernünftig. Ich hoffe mal, dass der technische Unterbau stimmt, ja, dass sie dann auch entsprechend zügig reagiert und genutzt werden kann. Dann hat man ja gesehen, dass doch noch einige physische Tasten da sind. Du hast Buttons noch zusätzlich. Mhm. Das ist auch wieder so ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht alles über das Display. Ja, das Lenkrad, was man so weit gesehen hat, fand ich auch ganz gut mit den Tasten. Da kann man auch nicht meckern. Klar, Design, Materialien ist wieder ein ganz anderes Thema, aber wie gesagt, Knöpfe, keine Touch-Steuerung irgendwo, gerade am Lenkrad, sehr vernünftige Entscheidung. Ja. Ich hatte eigentlich nur gefragt, weil ja der größte Tenor war ja auch wieder die Reichweite.
Naja, man muss bedenken, für wen das Auto... Das ist ein Stadtflitzer, es ist ein Cityflitzer mehr oder weniger. Ja. Er soll ja, oder es ist ja der Nachfolger in Anführungsstrichen vom Up. Und der Up, das ist ja nun auch kein Auto, wo ich auf Langstrecke mit über die Autobahn brettern soll. Es ist ein Stadtfahrzeug. Und dafür ist nach meiner Meinung 250 Kilometer ausreichend.
Ja, gerade da und auch da wieder, von der Größe her ist er ja durchaus auch wieder interessant als eventuell etwas größere und besser einsatzbare Smart-Alternative. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, als wir auf das Thema Elektrofahrzeuge und auch Reichweite und City-Fahrzeuge kamen, wo ich ja gesagt hatte, hier bei mir häusliche beziehungsweise die Pflegedienst, die halt mit E-Smarts unterwegs sind.
Ja, genau.
Das wäre eventuell auch eine Alternative, wo du sagst, okay, du hast da auf jeden Fall nochmal mehr Platz als in dem Smart und du kannst den zu einem vernünftigen Preis, klar, nachher müssen wir mal gucken, wie es dann auch wieder mit Ausstattung etc. aussieht, aber das ist ja dann auch nichts, wo du irgendwie die Luxusausstattung nimmst, um da halt von Kunde zu Kunde zu fahren. Aber da ist die Reichweite vollkommen okay. Und ja, aber im Winter, ja, das sind auch keine Batterien oder die Autos heute sind ja auch nicht mehr das, was die allerersten waren.
Ja.
Da sind wir einen Schritt weiter. Plus, was du da auch nochmal hast, ja, gerade in Bezug auf Reichweite. Nach wie vor liegt der Schnitt in Deutschland, ja, bei den täglichen zurückgelegten Kilometern unter 40 Kilometer. Ja. Klar, ich fahre auch mehr als 40 Kilometer am Tag und es gibt auch welche, die fahren mehr als 200 Kilometer am Tag, ja, und noch mehr. Gerade im beruflichen Umfeld, wenn man da sowieso irgendwie ständig im Einsatz ist, klar, gar keine Thema, aber das ist ja auch dann nicht das passende Fahrzeug.
So ist es.
Aber im Schnitt liegen wir unter 40 Kilometer am Tag und da sind ja alle schon mit drin. Auch die von mir aus 1000 am Tag fahren, die sind ja in dem Schnitt schon mit drin. Und deswegen, es gibt sehr viele, die noch viel weniger fahren. Ja, ansonsten kämst du gar nicht auf diesen Schnitt. Beziehungsweise es gibt nicht so viele, die so viel mehr fahren,
ja,
weil ansonsten wäre auch der Schnitt höher. Und da passt das schon. Klar, man muss Kompromisse eingehen und es ist auch immer die Frage, ist das für einen selbst machbar? Weil wenn ich, wie gesagt, jede Woche viele Kilometer einfach fahren muss, ja, warum auch immer, privat, beruflich, klar, dann kommt sowas nicht in Frage.
Richtig, aber das Auto adressiert ja auch, wie gesagt, einen ganz anderen Kundenkreis, genau, und nicht den Langstreckenfahrer, der am Tag 200 Kilometer fährt. Das ist ein Cityflitzer, das ist vielleicht der Zweitwagen für die Frau, die Kinder irgendwo hinfahren oder einkaufen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist halt ein Auto für die kleinen Strecken oder für die Stadt, wie ich es eben schon gesagt habe. Und dafür ist das okay.
In der Stadt aufladen.
Ja, gut, wenn
immer das... Immer wieder dieselbe.
Ja, es ist schwierig. Es ist natürlich auch nicht ganz so trivial, überall, gerade in einer starken urbanen Umgebung, das Fahrzeug aufzuladen. Klar, aber das wird sich mit der Zeit auch alles einpendeln.
Ja,
vor allem,
du hast ja teilweise heute schon die Möglichkeiten, auch in der Stadt aufzuladen. Von daher die Probleme, also wenn man vor diesem Problem steht, wird sich das die nächsten Jahre definitiv erledigen. Und wir sind momentan in der Übergangszeit, ja, das wird nicht von heute auf morgen.
Nein, leider nicht.
Wenn wir alle elektrisch fahren.
Nein.
Das heißt leider, aber.
Oder wie auch gesagt, immer.
Wir werden nicht von heute auf morgen alle elektrisch unterwegs sein. Von daher, wer es nicht kann oder nicht will, ist ja aktuell noch in der Lage, es nicht machen zu müssen. Ja.
So ist es.
Also von daher sehe ich da jetzt eigentlich weniger das Problem drin.
Ja. Gut, also wie gesagt, ich finde das Fahrzeug gelungen.
Aber so viel dazu.
Das Design gefällt mir. Es ist, es ist modern, aber nicht übertrieben futuristisch. Es ist ein tolles Design, was mich zu fast 100% abholt.
Ja. Also wie gesagt, ich war auch äußerst überrascht, wie gut er, also wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache, aber wie gut er doch geworden ist. Das Einzige, was halt negativ ist, es dauert halt noch so lange, bis er kommt.
Genau, das ist das Problem. Und wer weiß, halt, was die Konkurrenz in der Zeit noch an sehr attraktiven Fahrzeugen rausbringt. Oder schon am Start hat. Stichwort Renault halt, R5.
Genau,
Der mir auch extrem gut gefällt, der R5. Ist auch sehr gelungen, das Fahrzeug.
Ja, es sind ja noch, alle bis dahin werden auf jeden Fall noch sehr viele, auch kleinere, kommen. Ja, da hat man sich vielleicht auch dann mal an die angebotene Reichweite bei diesen kleineren Fahrzeugen dann gewöhnt, bis VW da ist.
Ja.
müssen wir mal abwarten. Aber ich finde es durchaus eine gelungene Präsentation. Mhm. Wie gesagt, das Einzige ist halt wirklich, dass man noch so lange drauf warten muss. Ja.
Das ist das Problem, ja. Ja, aber okay. Das ist wirklich.
Aber auch so viel dazu, haben wir auch schon wieder länger drüber gesprochen,
als
ich eigentlich gedacht hatte. Es soll dann eine kurze, knappe Frage werden.
Naja, aber das Auto lädt ja schon ein, über das ein wenig zu diskutieren, sage ich jetzt mal. Also, wer so ein bisschen Auto interessiert ist. Ja. Und gerade bei VW ist ja so, da triffst du ja so den Nerv bei mir.
Ja. Gut, ja. Aber apropos Nerv, ja, wie gesagt, wir waren jetzt gerade bei dem Studio für 17.000 Euro oder knapp 17.6 sind es ja. Kehren wir mal da wieder zurück.
Aber bevor wir zu dem Thema wieder zurückkehren, lass uns doch über unseren heutigen Sponsor sprechen.
Gerne.
Das ist zum ersten Mal im Jahre 2025 die Firma Iso. Ich freue mich ganz besonders, dass Iso uns auch dieses Jahr wieder begleiten wird. Und wir werden im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch ein paar neue Produkte besprechen, vorstellen. Wir werden das nicht inflationär machen. Das finde ich auch schön, dass sich Iso dann bei uns meldet, wenn es auch was zu erzählen gibt und wenn es auch wirklich ein neues Produkt gibt. Wir werden euch jetzt nicht permanent im Jahre 2025 mit belangloser Werbung nerven, sondern nur mit essentiellen Informationen und wichtigen und netten und schönen Produkten. Und normalerweise wollte ich über das Produkt schon im letzten Jahr sprechen. Und da gab es im letzten Jahr auch schon eine Pressemitteilung zu. Und ich war schon total gehypt von der Pressemitteilung im letzten Jahr und habe dann meinen ISO-Kontakt angerufen und habe gesagt, wann kann ich denn das Muster bekommen? Wann kann ich denn darüber sprechen? Und hat er gesagt, nee, das wird sich alles noch ein wenig verzögern. Und wir werden die ersten Produkte erst im Jahr 2025 ausliefern können, sprich Februar, März etc. Und da war ich so ein wenig traurig, weil ich war total angefixt von der Pressemitteilung und war schon so richtig in Love mit dem Monitor oder mit dem Display, obwohl ich nur Bilder gesehen habe und so ein paar technische Daten. Und ich muss sagen, seitdem ich das Gerät hier live physisch vor mir stehen habe, oder besser gesagt, im Moment steht es seitlich neben mir, bin ich noch mehr in Love mit dem Gerät. Ich bin so richtig verliebt in das Produkt. Und das finde ich auch schön, dass Iso immer sagt, schaue es dir persönlich an, in Anführungsstrichen, oder schaue es dir physisch an, erlebe das Produkt und erst dann, wenn du das Produkt auch besprechenswert findest oder so findest, dass du es auch bewerben möchtest, dann bewirb es auch. Sonst, wenn du damit nicht zufrieden bist oder keinen Bock drauf hast, dann lass das bitte auch. Und das ist so, stelle ich mir auch eine Kooperation und eine Zusammenarbeit vor. Sprich nur über das Produkt, wenn du davon auch überzeugt bist. Und das kann ich nach den paar Tagen, die ich intensiv mit dem Gerät gearbeitet habe und mich mit dem Gerät beschäftigt habe und es auch im wahrsten Sinne des Wortes begriffen und angefasst habe, auch guten Herzens tun, dass ich hier intensiv über das Produkt sprechen möchte und es bewerben möchte. Jetzt muss ich noch ganz kurz meinen Tab wechseln. Ich bin jetzt nicht, doch, jetzt, da haben wir es doch, da haben wir es doch. Das Ding nennt sich also FlexScan FLT. FLT, da wird es bestimmt einige Fragen geben, was bedeutet FLT? Das möchte ich jetzt nochmal auflösen. Future Leading Technology. Und ich würde sagen, da hat also nicht zu viel versprochen und dieses Claim, das haben sie auch nach meiner Meinung eingehalten. Also bewirbt es selbst als das nachhaltigste Display, was sie bisher am Start hatten. ISOs nachhaltigster Monitor oder Display, wie man das Gerät auch nennen möchte. Und ich würde sagen, das stimmt auch. Und ich persönlich würde sagen, ISOs schönster Monitor, aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Weil da haben sich designtechnisch mal so ein wenig von ihrem Standardmodellen abgewendet und sind so ein wenig in eine neue Ebene oder in eine neue Richtung gegangen. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Das ist ein Gerät, was kein klassischer Standmonitor oder kein klassisches Standdisplay ist, sondern es wird serienmäßig mit einem Schwenkarm ausgeliefert. Und natürlich ist die Qualität hervorragend. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein labbriger Schwenkarm, den es für 5,90 Euro bei Mediamarkt auf dem Grabbeltisch gibt. Nein, das ist was ganz, ganz Hochwertiges. Er ist in Silbern gehalten. Das macht es jetzt nicht zum hochwertigen Schwenkarm, sondern generell die Verarbeitung ist extrem hochwertig. Da wackelt nichts, wenn man jetzt das Gerät am Schreibtisch befestigt hat und den Schreibtisch berührt oder der Schreibtisch ein wenig wackelt, überträgt sich das jetzt nicht extrem auf den Monitor und der wackelt noch eine halbe Stunde nach. Das ist alles sehr, sehr massiv. Wenn man die Einstellung vornimmt, wenn man den Schwenkarm benutzt und in die gewünschte Position bringt, dann bleibt er dort auch stehen. Er lässt sich sehr schön, sehr leichtgängig bewegen, hält aber dennoch auch die Position. Wir können ihn rechts, links schwenken, hoch, runter logischerweise und wir können natürlich auch den Arm in der Auslage verstellen sozusagen oder rausziehen. Er ist ausziehbar, obwohl er quasi nur eine Richtung hat und jetzt nicht noch einen zusätzlichen Arm hat, aber wir können ihn herausziehen. Das macht ihn so interessant, finde ich, weil ich persönlich kenne keinen Arm, der so gestaltet ist, dass man ihn trotzdem noch die Auslage oder die Ausladung quasi nach vorne oder gesagt nach hinten ziehen kann. Das haben sie ja ganz charmant umgesetzt. Dazu kommt noch, dass man das Display werkzeugfrei am Schwenkarm befestigen kann. Das klickt hervorragend ein und man kann ihn natürlich auch wieder werkzeugfrei vom Schwenkarm entfernen. Es ist ein minimales Kabelmanagement eingebaut. Ich betone minimal, weil viel Kabelmanagement benötigt das Gerät auch nicht, weil da kommen wir zum nächsten Punkt. Das Ding ist nicht nur radikal schön, würde ich sagen, sondern auch radikal in der Ausstattung. Das heißt, das sitzt explizit auf USB-C durchgehend und das macht das Gerät auch zu einem radikalen, nachhaltigen Monitor. Da kommen wir gleich noch zu, weil es ist das erste Gerät, was ich persönlich kenne, was die Energieeffizienzklasse A bekommen hat. Und das ist schon ein Novum, weil die meisten Geräte am Markt sind sonst wo unterwegs, aber bestimmt nicht bei A. Das liegt auch darin, dass es nur 6 Watt Strom verbraucht. Also die Leistungsaufnahme liegt bei 6 Watt. Bedeutet allerdings auch, was heißt allerdings, bedeutet, dass wir das Gerät nur mit USB-C betreiben können. Das heißt, ich brauche kein zusätzliches Netzteil. Der Betrieb ist ohne Netzteil möglich. Also ich kann das Gerät parasitär über den Rechner, über das Laptop versorgen, habe aber dennoch die Möglichkeit, an dem Display ein Netzteil anzuschließen, wenn ich jetzt zum Beispiel das angeschlossene Laptop wiederum mit Strom versorgen möchte. Also ich habe sowohl beide Richtungen stehen mir zur Verfügung. Mein Szenario ist es derzeit, dass ich das Gerät in einem Mac Mini M4 betreibe. Und dazu, da brauche ich natürlich kein Netzteil am Monitor. Ich kann das Gerät direkt über den Mac Mini parasitär mit Strom versorgen, über das USB-C-Kabel. Und das sieht natürlich extrem minimalistisch aus, sieht nicht nur so aus, sondern ist auch extrem minimalistisch, weil ich da ein sehr schlankes, fast kabelfreies Setup realisieren kann. Das kann ich natürlich auch mit einem Laptop machen, logischerweise, und habe da ein sehr, sehr schlankes, aufgeräumtes Setup. Und das macht es so einzigartig, oder das ist ein Punkt, dass das Gerät so einzigartig macht. Weil stellen wir uns mal vor, wir haben eine POS-Situation, also ein Point of Sale, der sehr aufgeräumt sein sollte oder wo der Anspruch ist, dass man eine sehr aufgeräumte POS-Umgebung hat, wo man dieses Gerät positioniert, am POS befestigt irgendwo, am Stehtisch, am Counter etc. und das nur mit einem USB-C-Kabel betreiben kann und im Best Case quasi den Rechner irgendwo unter dem Schreibtisch befestigt habe, habe ich ein extrem schlankes Setup. Das Keyboard und die Maus habe ich über Bluetooth angeschlossen, habe dann auch kein Kabel und ich habe ein extrem cleanes Setup. Das macht es extrem sexy und dazu kommt halt der geringe Stromverbrauch. Und wenn man das mal hochrechnet, wenn ich jetzt eine große Büroumgebung habe, wo ich mehrere solcher Geräte im Einsatz habe, spare ich natürlich eine Menge Strom. Also das ist eine sehr radikale, nachhaltige Lösung, wie ich finde. Zudem besteht das Gehäuse vom Display aus 95% recyceltem Kunststoff, kommt noch dazu. Die Verpackung ist 42% oder die Verpackungsgröße ist 42% kleiner als ein vergleichbares 24 Zoll Display von ISO. Also es ist eine sehr, sehr kleine Verpackung, spart natürlich auch Platz auf oder im Container, man bekommt mehrere Geräte in den Container hinein oder vielleicht sogar ins Flugzeug, wie auch immer, wie die Geräte transportiert werden. Das ist natürlich letztendlich auch nachhaltig, weil man viel mehr Geräte transportieren kann auf einem Transportweg, als wenn man jetzt eine größere Verpackung hat, logischerweise. Ja, radikal nachhaltig, und wenn ich mir auch die Verpackung an sich nochmal anschaue, da ist mir kaum Folie aufgefallen, ein wenig Schaumstoff, um das Display zu schützen. Der Rest ist komplett aus Pappe. Das ist auch wirklich sehr gut durchdacht. Man hat da fast kaum Kunststoff fast keinen Kunststoff in der Verpackung. Ja, ich bin ein wenig aufgeregt, weil ich so begeistert bin von dem Produkt, weil mich das Gerät komplett abgeholt hat, weil es doch mal eine komplett andere Lösung ist, als viele Marktbegleiter anbieten, und man hier einen sehr radikalen Weg gegangen ist, was die Anschlusstechnik anbelangt und was das Design und die Nachhaltigkeit beanlangt. Ja, schönes, schönes, schönes Produkt. Habe mich richtig drin verliebt. Ja, somit denke ich, haben wir alles Essentielle berichtet.
Okay.
Ja. Und ja, ich bin hellauf begeistert.
Hat man, glaube ich, gehört.
Ja, es ist so sleek und so minimalistisch und so schick. Und gerade wenn man vor dem Gerät sitzt und man nimmt den Monitorarm gar nicht so wahr, man denkt, das Display schwebt auf dem Schreibtisch. Das haben sie sehr schön hinbekommen. Sieht echt toll aus. Ja, wie gesagt, 6 Watt Leistungsaufnahme. Das ist Wahnsinn, finde ich. Kann man gar nicht oft genug wiederholen. Okay, gut. Nicht, dass ich jetzt noch eine monothematische Sendung oder einen monothematischen Spot über ISO hier mache, aber ja, es ist halt, hat bei mir halt große Begeisterung ausgelöst. Gut. Also, wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma ISO. So, wo wir gerade bei Begeisterung waren, können wir jetzt noch mal ein wenig über den Mac Studio sprechen. Da sind erste Benchmarks aufgetaucht und die sehen im Moment nicht so gut aus, weil der M3 Ultra ist im Vergleich zum M4 Max im Multicore nur ganze 8% schneller. Zumindest spuckt das Geekbench 6 aus. Und im Single-Core ist er gerade mal 20% schneller als der M. Moment, der M4,
das genau, habe ich jetzt
andersrum. Ich hätte es anders notieren müssen. Der M4 Max ist im Single-Core etwa 20% schneller als der M3 Ultra. Man muss allerdings dazu sagen, dass Geekbench gerade im Bereich der Prozessoren, die mehr als 16 Leistungskerne hat, derzeit Schwächen hat. Also das schreibt Geekbench auch selber und es ist auch bekannt, dass es da Probleme gibt. Also muss man diese Benchmark-Ergebnisse, denke ich, im Moment noch ganz stark mit Vorsicht genießen. Also ich vermute mal, dass das so auch nicht richtig ist, was da derzeit rausgekommen ist. Ja, also ich bin da sehr skeptisch. Also die wurden jetzt gerade auch sehr negativ durch die Presse geprügelt, die ganzen Ergebnisse. Aber gerade, wie gesagt, dass Geekbench da Probleme hat, das richtig zu erfassen. Und da bin ich doch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so alles korrekt ist, was dabei herausgekommen ist. Ja, das muss man mit Vorsicht genießen.
Ja, mal abwarten, sobald die ersten Real-Life-Tests dann gemacht sind und die Zahlen da sind, also jetzt nicht Geekbench oder so, sondern wirklich mal hier Rendern, Export etc. Mhm. Da muss man mal abwarten, wie das dann aussieht.
Ja. So ist es. Gut, der nächste Punkt, den man auch ein wenig mit Vorsicht genießen muss, weil es da ganz viel verschiedene Aussagen gibt, ist, warum das Gerät oder warum der M3 Ultra in dem Gerät steckt und warum Apple nicht gleich auf den M4 Ultra gegangen ist. Da gab es so ein halbherziges Statement von Apple. Apple hat gesagt, naja, nicht jeder Chip bekommt eine Ultra-Version. Okay. Das ist ja auch
die jede Chip-Generation dann.
Ja, es gab ja auch, obwohl es gab ein M1 Ultra gab es, ja, es gab ein M2 Ultra und letztendlich auch ein M3 Ultra. Und somit, dass sie ja jetzt gesagt haben, nicht jeder Chip bekommt eine Ultra Version, kann man davon ausgehen, dass es keinen M4 Ultra geben wird. Das ist die erste Erklärung. Dann gab es noch so eine zweite Geschichte, wo Apple mehr oder weniger gesagt hat, dass die Entwicklung einer Ultra-Version wesentlich länger dauert als eine normale Version, in Anführungsstrichen, Max-Version oder Pro-Version. Gut, und der letzte Punkt, der für mich eigentlich sehr einleuchtend ist, falls das stimmen sollte, dem M4 Max fehlt ein Ultra-Fusion-Connector. Bedeutet, das ist ja die Schnittstelle, die man dazu braucht, um zwei SoCs miteinander zu koppeln. Dazu gab es aber in der letzten Zeit keine konkreten Aussagen. Das heißt, viele Publikationen haben geschrieben, das Ding hat einen Ultra-Fusion-Connector. Ganz viele haben geschrieben, das hat keinen Ultra-Fusion-Connector. Da ist man sich jetzt noch nicht hundertprozentig einig. Von Apple gab es diesbezüglich auch kein Statement. Wenn das Ding natürlich keinen Connector hat, wird es logischerweise auch keinen M4 Max M4 Ultra geben, weil ich glaube nicht, dass sie den M4 Max nochmal mit Fusion Connector ausrollen werden oder neu entwickeln werden. Das vermute ich dann nicht. Ich vermute, es wird dann erst den M5 Ultra geben. Ist meine Vermutung. Und dann wird es wahrscheinlich auch erst ein Update vom Mac Pro geben.
Ich wollte es gerade sagen, ja, die Frage ist ja, was bedeutet das jetzt für den Mac Pro?
Ja.
Sollte er bis zum M5 Ultra, das, was ja noch einen Moment dauern wird, kein Update kriegen, was den Prozessor betrifft?
Ja.
Dann, gute Nacht im Prinzip.
Das ist korrekt. Also derzeit ist der Mac Pro mit dem M2 Ultra de facto langsamer.
Alle sollten sich bei dem Studio jetzt diese Benchmarks, die wir aktuell haben, zu dem L3 Ultra bestätigen, würde ich auch sagen, der M3 Ultra ist eigentlich uninteressant im Studio. Weil diese 8%, die du da hast, sind alle rechtfertigen meiner Meinung nach nicht den Aufpreis zum Ultra. Da würde ich dann eher zum, also wenn man ein Upgrade machen muss oder sich für ein Studio aktuell entscheidet, würde ich entweder sagen, guck mal nach dem M4 oder guck mal, was du eventuell günstiger an dem M2 noch kriegen kannst, ja, wenn du unbedingt ein Ultra haben willst.
Es sei denn, ich brauche unbedingt 512 GB RAM.
Ja, das ist nochmal das einzige Argument wahrscheinlich, was für den Prozessor spricht. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, kann man den jetzt nicht unbedingt empfehlen. Klar, wenn da ein Profi irgendwie sein Geld mitverdient und die 8% da auch entsprechend nutzen kann. Ja, okay, klar, du verdienst dein Geld damit, ist in Ordnung. Aber ansonsten tue ich mir schwer mit dem M3 Ultra jetzt aktuell. Und wie gesagt, muss der Mac Pro jetzt nochmal warten? Oder kriegt er jetzt demnächst auch dieses M4, M3 Ultra Update?
Das ist die Frage. Ich meine, wenn er das bekommen würde, hätten sie das ja schon längst tun können oder zeitgleich einführen
hätte
können.
Das hätte Ganze. Man das jetzt auch ankündigen können.
Ja. Es wäre ja kein Problem gewesen. Eventuell wartet das Ganze auf den M5 Ultra? Keine Ahnung. Würde natürlich eventuell dazu führen, dass das Mac Pro-Geschäft ein wenig stagniert.
Ja, zu Recht.
Ne? Also, aber ich glaube, das stagniert sowieso. Das ist jetzt kein Kassenschlager. Ich vermute ich mal. Das ist ein ganz spitzer Kundenkreis, der in irgendeiner Weise eine PCI-Express-Karte da reinklöppeln möchte oder muss. Und das ist ja auch nur sehr eingeschränkt. Du kannst ja keine Grafikkarte reinhängen, wissen wir ja alles. Du kannst ja nur ganz spezielle Karten reinhängen. Audio, Video, Video noch nicht einmal, Audiokarten oder SSD-Erweiterungskarten. Das war's ja letztendlich auch schon. Also du bist da ja auch nochmal komplett eingeschränkt, was die PCI-Express-Kompatibilität beanlangt. Also von daher ist im Moment der Mac Pro eigentlich ein schlechter Deal, wenn man konsequent auf Leistung setzt. Na gut, also der Mac Studio ist ein wenig merkwürdig derzeit. Oder die Entscheidung, das auf zwei verschiedene Prozessor-Generationen letztendlich zu setzen, ich weiß nicht, ob die Entscheidung gut gewesen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, wir hatten ja auch schon drüber spekuliert, ob eventuell beim nächsten Studio-Update der Studio, um halt da auch wieder einen größeren Abstand halt zum
Mac Pro zu schaffen,
vielleicht keinen Ultra bekommen würde.
Ja.
Nur jetzt hast du im Studio den Ultra schon mal drin gehabt, ja, den jetzt wegzunehmen.
Ja.
So ein Ding, gerade im Vergleich halt zu den M4 Minis, ja, wo wolltest du dann den Studio da noch platzieren, vor allem für das Geld? Schwierig, ja, jetzt haben wir den M3 Ultra drin, die Aussage, dass es wahrscheinlich kein M4, also es wird kein M4 Ultra im Studio geben,
ja.
Die Vermutung, dass es wahrscheinlich gar kein Ultra geben wird von dem M4, also auch nicht Mac Pro exklusiv, das war ja auch, wie gesagt, das war ja auch so eine Überlegung, ob man vielleicht den M4 Ultra dann exklusiv in den Mac Pro gesteckt hätte, danach sieht es aktuell nicht aus, jetzt hast du die Möglichkeit, entweder da auch den M3 Ultra reinzumachen, oder halt auf den M5 zu warten, ja.
Das ist alles fraglich, wie es jetzt weitergeht. Und das ist die große Frage, wie es jetzt weitergeht, keine Frage.
Jetzt haben wir gerade beim Mac Pro wieder so die Situation, wo du Bauchschmerzen haben kannst. Da wird jetzt, oder muss jetzt wahrscheinlich auch wieder aussitzen.
Das ist das ewige Problemkind im Mac Pro, ja.
Ja. Da hat er sich leider hinzu entwickelt, ja.
Ja. Gut, ich meine, für alle diejenigen, die mit einem M4 Max locker hinkommen, für alle diejenigen, die haben es letztendlich einfach. Die können getrost sich so ein Mac Studio anschaffen, können dementsprechend ihre Arbeitsspeichergröße auswählen, sofern es der M4 Max zulässt. Ist ja auch limitiert auf 128 GB. Also von daher, wer sich in dem Rahmen bewegen kann und mit der Kapazität auskommt, der kann sich ohne weiteres ein Mac Studio kaufen. Keine Frage. Ja. Und es, ich meine, Thunderbolt 5 an Bord, das ist ja so ein Punkt, der mich ja unwahrscheinlich reizt. Aber deswegen grade ich jetzt nicht ab. Ich würde ja sehr gerne, weil ich ja auch unwahrscheinlich viele Angebote bekomme, Thunderbolt 5 Produkte zu testen. Und da bin ich ja im Moment sehr stark mit limitiert. Ich muss da immer so ein paar Umwege gehen, um an ein Thunderbolt 5 Gerät zu kommen, um die Thunderbolt 5 Komponenten testen zu können. Und das ist so ein Punkt, der mich reizen würde. Aber deswegen jetzt umzusteigen, sehr schwierig. Also die Leistung brauche ich nicht, keine Frage. Ich brauche eigentlich nur die Thunderbolt 5 Konnektivität oder Kompatibilität. Naja.
Kauf dir doch einen Thunderbolt 5 Dock.
Hilft ja nichts. Ja. Wenn es so einfach wäre, ne?
Ja, genau.
Ja, oh das wird zwar funktionieren, aber nur mit Thunderbolt 4 Geschwindigkeit. Die ganzen Thunderbolt 5 Platten funktionieren auch ohne Probleme, aber halt nur im Spektrum oder im Leistungsspektrum, was Thunderbolt 4 hergibt. Naja. So ist es. Wir sind eigentlich schneller durch die Sendung gekommen als gedacht.
Ja, als gedacht, ja.
Wir haben irgendwo Gas gegeben, weil wir das Gefühl hatten, an irgendeiner Stelle noch länger reden zu müssen. So
ja, es macht ja auch nichts.
Nein, ich denke, wir haben auch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ne? Mhm. Heute gab es noch ein paar neue Gerüchte zum faltbaren iPhone. Aber das habe ich gar nicht erst gelesen, weil ich dachte, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht in die Sendung mit reinzunehmen, weil wir ja so viel zu erzählen und so viel zu berichten haben. Es soll wohl ultra dünn werden. Naja, oh Wunder. Sie müssen sich ja der Marktsituation in irgendeiner Weise anpassen. Weil der Trend geht ja wirklich dahin.
Du kannst das ja nicht wieder endlos dick machen. Ja, das soll ja auch noch bequem in die Hosentasche passen. Also von daher.
Ja, so ist es. Ich bin gespannt, aber wo ich auch diese Preisprognose wieder gelesen habe, naja, über 2000 Dollar, ja gut, das hat mich jetzt nicht irritiert, damit sollte man eigentlich rechnen oder damit muss man eigentlich rechnen, dass die das jetzt nicht für 1500 Dollar anbieten, das sollte jedem klar sein, finde ich.
Ja, jetzt hast du die Gerüchte und nachher, wie gesagt, wie beim ersten iPad, ja, wird es dann doch.
Naja, guck mal, das Pro Max kostet ja schon 1500 Euro. Und ich glaube nicht, dass sie sich in dem Preisbereich bewegen werden. Also das wird teurer.
Das wird auf jeden Fall immer teurer sein.
So ist es. Also ich meine, es ist Apple. Also ich schätze das schon auf 2,5.
Nein.
Meinst du nicht?
Nein.
Ah. Was ist deine Prognose? 1999 Dollar?
Nee. So in die Richtung, ja.
Ich glaube drüber.
1899.
Oh, 1899.
Aber nicht über zwei.
Naja, ich bin gespannt. Ich meine, wir haben ja auch gesagt, es wird kein Produkt mehr ohne Apple Intelligence Kompatibilität geben. Und was haben wir jetzt?
Ja, okay, aber das kostet auch keine 2000 Euro.
Nein, aber das sind ja auch solche Dinge, die wir nicht erwartet haben. Apple ist da sehr merkwürdig derzeit unterwegs. Das iPad, der M3 Ultra, alles solche Entscheidungen, wo ich sage,
Okay, was hätten sie jetzt machen sollen? Gar kein M3 Ultra oder gar kein Ultra. Da hast du ja dann auch die Problematik wieder mit dem Studio, ja. Klar, die hätten nur einen M4 Max bringen können, aber.
Also, dass Apple jetzt eigene SoCs hat, das hat vieles natürlich einfacher gemacht. Aber dadurch, dass sie so schnell.
Ja, anscheinend nicht.
Naja, leistungstechnisch, in Anführungsstrichen, das hat der Plattform generell gut getan. Wir haben unwahrscheinlich viel, gute Leistung angepasst auf das etc. Das ist alles sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Aber dadurch, dass sie so viel verschiedene, parallel so viel verschiedene Generationen am Start haben, ist es nicht so einfach.
Ja.
Ja. Naja.
Vor allem, wo haben die Ressourcen gefehlt, dass man zu dem M4 keinen Ultra entwickeln konnte, ja?
Ja.
Und wie, wenn es jetzt sich wirklich so eingrooven sollte, ja, dass du jetzt, wie gesagt, immer eine Generation hast, wo es keinen Ultra geben wird, wird es für die Mac Pros zum Beispiel eine andere Alternative geben, dass du speziell dafür einen Chip hast? Oder kommst du da wirklich in einen zweijährigen Upgrade-Cycle rein? Wird es in Zukunft immer so sein, dass es ein Jahr geben wird, wo der Studio dann wieder dieselbe Problematik hat wie jetzt mit dem Update? Oder wie sieht die Planung generell für das Studio aus?
Wird ja.
Es vielleicht doch nur in Zukunft, ja, je nachdem, wie halt der Erfolg des M3 Ultra im Studio sein wird, vielleicht doch nur einen Prozessor geben im Studio, dass du den Pro dann darüber aus- oder abgrenzt, ja. Aber ich tue mir halt schwer damit, dass es halt zu einem aktuellen M4 Ultra keine andere Alternative gibt, gerade für den Mac Pro.
Vielleicht kommt ja auch der auf Eis gelegte Extreme. Den haben sie auf Eis gelegt, weil die Entwicklung zu komplex und zu teuer gewesen ist. Vielleicht gibt es jetzt einen M3 Extreme.
Ja, der Extreme war ja angeblich hier auch wieder so, ja, wie gesagt, wird es da nochmal einen anderen Chip geben? Pff. Ja. Aktuell eher würde ich drauf tippen, nein.
Ja. Vielleicht sägen sie auch wirklich den Mac Pro ab.
Die Frage ist halt bei so einem, wir wissen ja noch nicht, wie das nächste Update aussehen wird und ob wir wirklich so lange warten müssen. Ja, Apple teilt sich da ja leider nicht mit, ja. Weil die Frage ist ja, wenn es jetzt wirklich bis zum M5 Ultra kein Update für den Mac Pro geben sollte, beziehungsweise nur so ein, ja, Studio-Dingen, ja, mit den Prozessoren, wie sind halt die Verkaufszahlen und wie lange macht es Apple Spaß, den halt dann noch am Leben zu halten? Und vor der Situation standen wir ja schon mal. Also von daher, jetzt hast du den im Programm und dann gehst du da wieder so lustlos anscheinend dran. Also macht es momentan den Eindruck. Deswegen bin ich da echt mal gespannt, was da noch kommt oder auch nicht.
Ja, ich meine, Apple kennt die Verkaufszahlen natürlich genau. Und eventuell sind die so gering, dass sich das in ihren Augen nicht mehr lohnt.
Angeblich sind die Verkaufszahlen ja eher zweitrangig, ja, und sie wollen den Truck halt im Programm behalten für die Leute, die ihn brauchen oder die ihn wollen, weil die Nachfrage ja da war. Nur die Frage ist halt, ja, sie machen sich die Nachfrage nach dem Gerät für die Leute, die halt in einem Upgrade-Cycle halt drin sind, kaputt. Ja.
Ja.
Und wenn du halt jetzt wieder so eine Zeit überbrücken musst bis zum M5 Ultra und das wird noch einen Moment dauern und wirklich da nichts passieren sollte, dass man wirklich sagt hier, ja okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt in M3 Ultra unseren Mac Pro Leuten halt da irgendwie anbieten sollen, wenn wir einen M4 Max halt im Studio drin haben und die Leistungsunterschiede wirklich nur so marginal sind. Würde dann halt jemand sich den Mac Pro kaufen mit dem M3 Ultra, ja. Wo Leute jetzt aktuell ja schon vor dem Studio-Update ja auch zu dem M4 Mini, zu dem Mac Mini M4 Pro gegriffen haben.
Ja, ja, absolut. Bloß im Moment ist es auch so ein Rechenexempel. Das heißt, sobald ich anfange, ich habe das mal verglichen, sobald ich anfange, den M4 Pro Mac Mini ein wenig zu optionieren, kann ich auch schon ein Auge auf den Mac Studio mit M4 Max werfen, weil so weit sind die da nicht mehr entfernt. Und ich habe einen Max-Prozessor drin.
Ja, okay, das hast du ja im Prinzip auch bei den anderen Modellen. Ja,
ja, aber
auch
das war MacBooks. Ja, aber das wie gesagt, das ist dann gar nicht mehr so weit entfernt, das Ganze. Sobald ich natürlich die Standardausstattung nehme, ist es okay. Aber sobald ich anfange, den Arbeitsspeicher aufzurüsten, da lohnt es sich dann schon wieder, einen Blick auf den Mac Studio M4 Max zu werfen. Das ist auch wieder so ein Rechenspiel, was ja vorher gar nicht.
Du kannst ja im Prinzip auch nicht wirklich vergleichen, weil du kriegst den Max ja nicht im Mini.
Nee, das spricht dann im Endeffekt dafür, ein Auge auf den Mac Studio zu werfen, letztendlich. Mhm. Ja. Aber gut. Im Moment ist nun mal wieder der Mac Pro ein Sorgenkind. Aber wir
sind jetzt anscheinend in einer Prozessor-Update-Generation wieder angelangt, wo es schwierig wird für Apple, irgendwie da alles vernünftig hier durch die Bank weg gleichwertig beziehungsweise abzugraden, ja, beziehungsweise halt da ein Prozessor-Upgrade durchzuführen. Und wenn man das wirklich jetzt in so einem Cycle beibehalten will, klar, du bist mit Mac Pro normalerweise nicht in einem Upgrade-Cycle von jedem Jahr drin.
Nein.
Nur muss ich als Mac Pro-Besitzer natürlich jetzt fragen, bin ich dann beziehungsweise muss ich halt mich halt darauf vorbereiten mit dem nächsten Upgrade, dann, wenn ich dann eins machen will, wäre das auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Dann bin ich wieder im Cycle drin, alle 2 Jahre zum Beispiel, dann käme für mich ein Refresh. Mhm. Deswegen sich jetzt einen neuen Mac Pro zu kaufen, oder sollte wirklich der M3 Ultra kommen im Mac Pro, sich jetzt einen M3 Ultra zu kaufen, wenn dann mit dem nächsten Refresh der M5 Ultra kommt und ich jetzt vielleicht einen M2 schon habe, macht keinen Sinn.
Naja, das Einfachste.
Meiner Meinung nach.
Das Einfachste wäre doch, das ist meine Meinung, das habe ich auch schon öfter gesagt, die sägen den Mac Pro ab, bieten eine Expansion-Box auf Thunderbolt 5-Basis an. In die Expansion-Box packe ich dann, kann ich eine PCI-Express-Karte reinstecken oder vielleicht sogar 2 Karten und mache quasi aus einem Mac Studio in Anführungsstrichen einen Mac Pro. Weil das ist ja der einzige Punkt, der sich großartig zu dem Mac Studio unterscheidet. Die
PCI-Express-Kompatibilität. Mehrere, in Anführungszeichen, Boxen halt dann wieder stehen hast.
Ja, eine Box.
Du baust ja dann, nee, du hast ja den Studio plus dann nochmal die Erweiterungs-Studio-Box.
Ja, und da steckst du dann die Karte rein.
Genau, aber du hast ja wieder 2. Und du baust ja da quasi deinen Turm nach oben hoch, ja.
Ja, oder nebendran oder was auch immer.
Ja, wie auch immer. Du hast halt wieder nicht ein Gehäuse. Ja, das ist halt.
Ja, aber wenn es doch wirklich der einzige signifikante Unterscheidungspunkt ist.
Und der Studio ist eigentlich zu klein für den Formfaktor von der Express. Also die Kiste würde auf jeden Fall größer. Also ja, sieht das auch optisch schon wieder nicht so dolle aus.
Ja, gut.
Und du hast halt wieder über Thunderbolt 5 und nicht halt über, ja.
Ja gut, aber Thunderbolt 5 greift ja letztendlich auf PCI Express zurück. Das ist ja die Basis,
ja, ja,
externes PCI Express. Das wäre alles realisierbar. Das ist ja nicht das Thema. Und du könntest in die Boxer noch einen SATA-Slot reinbauen für Festplatten oder was weiß ich, keine Ahnung. Weil der Punkt ist ja auch, der Mac Pro hat ja noch SATA-Anschluss. Du kannst ja noch eine Festplatte anschließen. Irgendwas war da noch. Also einen SATA-Anschluss hat er auf jeden Fall irgendwo noch.
Irgendwas war da noch.
Ja, ich habe den Mac Pro eigentlich aus meiner Gedankenwelt herausgestrichen. Ich habe da beruflich zwar eine Menge mit zu tun, aber sonst ist der bei mir soweit es geht verschwunden. Naja, egal. Wir haben aber noch 2 Gadgets, die wir kurz durchsprechen sollten sollten. Ja, das geht aber ganz zügig.
Ich habe gedacht, wir hätten gar keine.
Doch, wir haben 2 Stück. Wir haben heute gut. 2 Gadgets von einer Marke. Bietet sich an, das jetzt im Doppelpack abzuarbeiten. Und das ist die Firma Verbatim. Und ich habe so das Gefühl, dass die in den letzten Jahren so ein wenig ihr Produktportfolio erweitert haben. Es kann natürlich auch sein, dass mir das erst jetzt aufgefallen ist. Aber sie haben nach meiner Meinung so ein bisschen ihr Portfolio verändert und neu aufgestellt und so ein paar neue Dinge mit ins Sortiment hineingenommen. Und das sind so zwei Produkte, die mir generell oder von der Art und Weise so inflationär auf der CES untergekommen sind oder durch die Berichterstattung von der CES. Das ist so ein Trend, der sich im Netzteilbereich so abgezeichnet hat. Netzteile mit ausziehbaren USB-C-Kabel. Da gibt es ganz viele Marktbegleiter, die sowas anbieten, keine Frage. Nicht nur Verbatim ist da am Start, sondern auch ganz viele andere Marken, die sowas anbieten. Das ist so ein großer Trend im Netzteilbereich, der sich derzeit abzeichnet. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und da gibt es ein sehr interessantes Netzteil, wie ich finde, von Verbatim, die so ein paar Dinge noch zusätzlich anbieten, die Marktbegleiter so in einer Komplettlösung nicht anbieten können oder anbieten wollen. Deswegen teste ich gerade das 65 Watt Netzteil mit 80 cm USB-C-Kabel, was man ausziehen kann oder aus dem Netzteil herausziehen kann, ist ein USB-Flachbandkabel. Ob der Mechanismus gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, das kann ich natürlich erst sagen, wenn ich das Produkt lange im Einsatz habe. Derzeit funktioniert es hervorragend. Ich habe das jetzt so, glaube ich, 14 Tage im Einsatz. Funktioniert das? Das heißt, natürlich funktioniert alles gut, aber das wird natürlich die Zeit zeigen, wie gut das Gesamtpaket Netzteil funktioniert, weil ein Netzteil bewährt sich letztendlich auf Strecke. Das ist ein Marathon-Gadget und kein Sprinter sozusagen. Und von daher kann ich jetzt kein abschließendes Fazit ziehen, aber ich kann sagen, die Verarbeitungsqualität ist gut, die Mechanik macht einen guten Eindruck. Es klingt auch gut von der Mechanik her. Es gibt ja so Produkte, da hört es sich schon kaputt an, aber es hört sich gesund an, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, das wird die Zeit zeigen, wie gut das funktioniert. Aber es ist ja letztendlich nicht nur das ausziehbare USB-C-Kabel, was das Gerät auszeichnet, sondern auch noch ein paar andere Funktionen. Wir haben zusätzlich auch noch einen USB-C-Port, einen USB-A-Port und wie gesagt das herausziehbare Kabel. Und was ich total charmant finde und sehr hilfreich, das Ding hat eine LCD-Anzeige, ein kleines LC-Display und da wird die Ausgangsleistung angezeigt. Bedeutet, ich kann erstmal sehen, ob ich das richtige Kabel verwende, das richtige USB-C-Kabel verwende, ob das auch die maximale Leistung ausliefern kann oder das Kabel überhaupt das Maximale ausliefern kann. Das wird mir halt in Form der Zahl angezeigt. Und ich sehe halt auch, dass, was das Gerät aufnimmt, was ich angeschlossen habe. Das finde ich sehr gut. Ein Komfort-Feature, finde ich. Das haben nicht alle Netzteile und schon gar nicht in der Kombination mit dem herausziehbaren Kabel. Dann gibt es einen Reiseadapter für das United Kingdom und für die USA und natürlich der Euro-Stecker. Das ist auch noch ganz interessant und es ist sehr kompakt. Es ist ein sehr, sehr kompaktes Netzteil, finde ich. Optisch hat man hier so einen Materialmix aus Glossy und aus einem matten Design. Ja, ist eine Geschmacksfrage. Ich finde es modern, polarisiert jetzt nicht so sehr. Es ist ein schlichtes, schönes, schwarzes Netzteil. Ja, wie gesagt, das Ding ist ein Marathon-Gadget. Es wird sich auf Strecke beweisen müssen. Und das ist mein erstes Netzteil aus dem Hause Verbatim. Also das sollte was Negatives passieren, werde ich darüber berichten. Sollte es funktionieren, werdet ihr von mir ja nichts mehr hören. Kommen wir zum nächsten Produkt oder auch zur nächsten Produktkategorie, was mir in der letzten Zeit im Kabelbereich stark unter die Augen gekommen ist, das ist das Thema magnetische Kabel. Magnetische Kabel nicht, was den Anschluss betrifft, sondern was das Kabelmanagement im eigentlichen Sinne betrifft. Das heißt, die Kabel kann man zusammenrollen und auf der Länge quasi, auf der kompletten Länge von dem Kabel ist ein Magnet in der Nylon-Isolierung mit eingewoben. Und das haben sie ja ganz gut austariert. Sie haben jetzt keinen so extrem starken Magneten oder eine Magnetgewebe oder ein Magnetgewebe mit eingewoben, dass man es nicht mehr auseinanderbekommt oder dass es da Probleme gibt, sondern dass es genau die Form findet, dass man wieder ein perfektes Kabelmanagement hat und dass man kein Kabelwirrwarr in der Gadgettasche oder im Rucksack hat. Das haben sie ganz gut umgesetzt. Und das funktioniert auch ganz gut. Das Kabel macht an sich oder es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben halt, wie gesagt, das Nylon-isolierte Kabel mit dem Magnetismus. Das Ding ist 120 Meter lang, schafft 100 Watt. Die Steckerkappen oder die Stecker an sich sind ja mit Aluminium versehen und das wirkt auch sehr, sehr hochwertig und das wird sich auch auf Dauer beweisen müssen, wenn ich das im Alltag teste, macht aber bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, zwei Essential Gadgets, würde ich sagen, mit so ein paar Detaillösungen, die das Ganze sehr interessant machen. Ja, schauen wir mal, was die Zeit zeigen wird. Somit sind wir auch mit den beiden Gadgets durch.
Ja, gut.
Schön. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Sehr kompakt geworden. Okay.
Ja, zum Schluss doch noch anderthalb Stunden. Also.
Ja, ja, ich hätte gedacht, wir kratzen ja die 2-Stunden-Marke.
Nee. Ja. Das nächste Mal wieder.
Ja. Wir hätten uns noch mehr über das iPad aufregen müssen. Ohne Apple Intelligence. Aber wir haben es uns verkniffen. Ja. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann. Ciao. Jo, tschüss. Tschö.